Herzlich willkommen zur ersten Vorstandssitzung, der Podcast zum 125-jährigen Jubiläum der Bielefelder Philharmoniker. Wir sind Katrin Adelmann und Manuel Viehmann. Wir sind Konzertmeisterin und Solotrompeter und gleichzeitig Teil des Orchestervorstands.
In diesem Podcast möchten wir Ihnen einige Musikerinnen und Musiker der Bielefelder Philharmoniker vorstellen. Wir unterhalten uns über unseren Orchesteralltag, Persönliches und alles, was Sie immer schon mal über uns wissen wollten. Ja, herzlich willkommen. Heute sind wir nur zu zweit. Hallo Katrin.
Hallo Manuel.
Wir wollten erstmal heute uns vorstellen, uns als Person und vor allem auch das ganze Projekt vorstellen. Für wen machen wir das Ganze? Warum machen wir das Ganze? Und warum ist es nicht verhindert worden?
Ja, warum ist es nicht verhindert worden? Wer hätte es verhindern können? Vielleicht unsere Vorstandskollegen? Man weiß es nicht. Also die Idee ist entstanden in der Vorbereitung auf das Jubiläumsjahr. Wir waren als Vorstand da umfangreich eingebunden. Wir feiern im Jahr 2026 125-jähriges Jubiläum und es wird eine Publikation geben. Wir werden einen Jubiläumsmonat haben, in dem wir viel feiern, viele Konzerte spielen, wo es ganz viele Aktionen gibt, vor allem in der Rudolf-Oetker-Halle. Da freuen wir uns drauf und wir wollten die Menschen, die jetzt im Orchester sind, in den Mittelpunkt stellen, auch des Jubiläums. Also wer sind die Menschen hinter dem Begriff Bielefelder Philharmoniker? Wer sind die Menschen, die da auf der Bühne sitzen? Und mit denen wollten wir uns ein bisschen unterhalten und einzeln vorstellen, auch verschiedene Instrumentengruppen vorstellen, ein bisschen über unseren Orchesteralltag reden, über Orchesterstrukturen, aber auch, was wir sonst noch so machen.
Ja, über vielleicht ein bisschen was Persönliches, wenn sie es preisgeben, ne?
Genau. Also dann, ich bin Konzertmeisterin, du bist Solotrompeter, Manuel. Was macht ein Solotrompeter? Warum eigentlich Solo? Was heißt das?
Ja, Solotrompeter nennt man das, glaube ich, nur in Deutschland. Das heißt in allen anderen Ländern immer anders. Also First Trumpet oder Principal Trumpet. Solotrompeter ist eigentlich ein bisschen ein irreführender Begriff, finde ich immer. Weil die Leute können sich da oft nichts drunter vorstellen. Ich spiele halt eigentlich die erste Trompete, also die erste Stimme immer, wenn ich da bin. Und so viel Solo haben wir gar nicht im Vergleich zu dir.
Oh, so viel Solo habe ich auch nicht. Kommt auf das Repertoire an. Spielst du immer Erste oder musst du auch manchmal was anderes spielen oder wie ist das eigentlich aufgeteilt? Orchester ist ja so ein traditioneller Verein, wenn man es genau nimmt. Da gibt es ganz viele alte Regeln und da macht man ganz viele Sachen, die schon immer so waren. Und es ist extrem strikt, also bei uns zumindest, da kann man nicht einfach durchwechseln. Es ist, ich sitze immer auf demselben Stuhl. Ist es bei euch auch so? Habt ihr da irgendwie Abwandlungen? Darfst du auch mal Dritte spielen oder ist das total verboten?
Generell ist es so, dass, das muss man auch so sagen, es ist in jeder Gruppe ein bisschen anders. Also je nachdem, wie die Gruppe aufgebaut ist und jede Gruppe hat so eigene Sonderinstrumente. Also es gibt ja dann zum Beispiel bei Posaunen, da gibt es eben Tenorposaunen und Bassposaunen. Da hast du natürlich andere Strukturen als jetzt bei den Trompeten, wo es erstmal alle Trompeten die gleichen Trompeten sind. Es gibt Sonderinstrumente, aber da gibt es keinen Fachmann für ein Sonderinstrument. Zum Beispiel bei Fagott gibt es einen Fachmann oder zwei Fachfrauen, die halt eben auch Kontrafagott spielen. Das heißt, da ist die Struktur anders. Bei uns ist es so, dass wir haben einen, der nur Erste spielt. Und dann haben wir einen, der auch Erste spielt, wenn ich nicht da bin. Und wenn ich da bin, spielt er Dritte. Manchmal kann er auch Vierte spielen, weil es steht in seinem Vertrag.
Und wieso eigentlich Dritte und nicht Zweite?
Weil bei gewissen Komponisten, das ist nicht bei allen, aber bei gewissen Komponisten wie Strauss und Mahler und so weiter und so fort, ist die dritte Trompete wieder eine hohe Trompete. Bei den Hörnern ist es ganz extrem, die haben wirklich hohe Hörner und tiefe Hörner. Wir haben das so ein bisschen, also das ist eigentlich, dass der zweite Trompeter ist eigentlich jemand, der mehr auf die Tiefe spezialisiert ist. Das heißt, da gibt es Stellen, wo wir jetzt als erste Trompeter eigentlich eher Bammel vorhaben, weil es sehr leise und sehr tief ist oder sowas.
Und ist tief besonders schwer?
Auch, also hoch ist auch schwer. Also im Prinzip ist Trompete ist alles schwer.
Ist alles
Nein, aber es, sagen wir mal so, die extremen Lagen sind halt jeweils natürlich schwerer als in der Mittellage Mezzo-Pförtchen zu spielen. Ne? So, und deswegen ein zweiter Trompeter ist ein bisschen mehr darauf spezialisiert und ist auch viel mehr darauf spezialisiert, dem ersten zuzuhören und auszugleichen. Also das heißt, wenn der erste irgendwo auf dem beschissenen Ton oben hängt und das stimmt nicht, dann gleicht nicht der Solotrompeter den aus, weil er da eh schon blöd rumhängt, sondern der, der halt in der Mittellage die Chance hat, vielleicht eher dem zu helfen. Wagner zum Beispiel schreibt oft Soli, die er nicht so präsent haben will, in andere Trompeten rein. Also der weiß, ein zweiter Trompeter wird das Solo anders spielen. Und wenn er das eben nicht will, dass es ein Hauptsolo ist, sondern ein Nebensolo, schreibt das immer in die zweite Trompete oder in die dritte Trompete rein.
Das ist ja spannend.
Ja, ja. Da ist er ganz strikt. Also da sitze ich daneben und habe nichts zu tun und dann spielt ein anderer und umgekehrt.
Okay, also das ist genauso anspruchsvoll, nur völlig andere Anforderungen, zweite, dritte, vierte irgendwas zu spielen.
Genau.
Es hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, dass nur du Soli spielst, sondern alle haben mal ein Solo und die haben aber dann verschiedene Rollen.
Genau, die haben verschiedene Rollen. Manchmal machen wir es auch mal so, dass wenn jetzt einem, also wenn ich jetzt wirklich da so ein super nacktes, leises, tiefes Ding habe oder sowas und man hat halt dann vorher aber auch oft, das ist leider manchmal so, man hat vorher eine unglaublich laute Stelle, hier siebte Mal haben wir gerade gespielt, das ist wahnsinnig laut, da kommst du da oben runter und dann plötzlich sollst du ganz alleine leise spielen, ne? Dann ist der Blutdruck noch auf hoch, man fängt eigentlich schon eher fast an zu zittern, weil man erstmal diese Spannung abbauen muss, ne? Und dann gibt es schon auch die Möglichkeit, dass man, wenn man sich gut versteht, dass man mal sagt, man, kannst du mal den einen Ton da spielen oder mal gerade dieses eine leise Ding. Und da habe ich da wirklich tolle Kollegen, die das jederzeit machen würden. So,
ja. Ne?
Und umgekehrt eben auch.
Jetzt sind wir ja gleich voll in den Orchesteralltag eingestiegen,
ja.
Aber eigentlich wollen wir uns ja auch so ein bisschen drüber unterhalten, wo kommen wir eigentlich her, was hast du sonst so noch gemacht, vorher gemacht, vielleicht einmal drüber unterhalten. Seit wann bist du hier im Orchester? Schon sehr lange, ne?
Sehr lange, seit 2006.
Ui,
also nächstes,
fast 20.
Ja, nächstes Jahr mal Jubiläum, müssen wir eigentlich feiern.
Ja, noch ein Jubiläum.
Noch ein Jubiläum,
also ist
20 Jahre Manuel Fiemann, der Podcast.
Der Podcast, genau, das ja, ist
das,
sehr schön.
Das will jeder hören.
Das,
genau, ich bin seit 19 Jahren hier. Und bin damals praktisch ins neue Haus eingezogen, also Erstbezug, sage ich immer. Als das Theater renoviert wurde, ist es 2006 eröffnet worden, im September oder dann halt, wann die Spielzeit losging. Und ich bin dann im Oktober gleich dann eingezogen.
Und davor?
Davor war ich ein Jahr und drei Monate im Prinzip bei den Duisburger Philharmonikern. In der gleichen Position, allerdings als Vertretung für jemanden, der nicht da war ein Jahr. Da war ich Aushilfe und habe dann da mit 22 versucht, in einem Theater, was damals noch sehr viel mehr Repertoire gespielt hat als wir, irgendwie klarzukommen. Und das hat geschult. Da hat man teilweise 3-4 Opern, die man noch nie gehört hat in der Woche, vom Blatt gespielt. Und das war eine harte Lehre, muss man sagen. Aber es hat auch sehr geholfen und war eine Zeit, wo ich sage, ja, das war schon gut. Danach konnte ich transponieren zum Beispiel.
Das heißt, du bist nicht direkt aus dem Studium auf die Stelle hier gekommen, sondern du hattest dazwischen so ein Jahr Zeit, dich auf einer Stelle, wo du jetzt nicht als im Probejahr fest angestellt unter wahnsinnig Druck, wo du so ein bisschen ausprobieren konntest, wie funktioniert das eigentlich?
Ja, ich weiß nicht, also ich fand, ich hatte da niemals mehr Druck als da. Also,
okay.
Also A war das halt so, ich hab ja nicht lange studiert, so, ne? Ich war kurz in Frankfurt, habe ein Jahr in Frankfurt studiert bei einem Lehrer, bei dem ich aber schon ewige Jahre früher Unterricht habe. Da bin ich immer mit dem Moped, bin ich immer durch den Taunus gefahren bei Eis und Schnee, um da Unterricht zu nehmen in Bad Sohn und habe dann da auch studiert und bin dann nach Stuttgart gewechselt, habe in Stuttgart studiert und bin dann halt eben in Duisburg gelandet nach nicht so allzu langer Zeit. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, 2 Jahre in Stuttgart gewohnt oder so und dann war ich nicht mehr da. Und dennoch war ja irgendwie, diese Stelle wäre eventuell auch frei geworden, beziehungsweise mit ziemlicher Sicherheit. Okay. Und natürlich wollte man ja, wenn man dann plötzlich auch mal Geld verdient hat, ne, und ja irgendwie da drin ist, konnte ich mir echt schlecht vorstellen, wieder zurück nach Stuttgart zu gehen. Dadurch war das in Duisburg für mich schon ein enormer Druck, weil ich irgendwie schon mich da gut darstellen wollte, weil ich auch vielleicht dachte, vielleicht kann man da auf die Stelle vorspielen. Und es war einfach, wie gesagt, man hatte teilweise einfach keine Proben. Also man hat wirklich Sachen gespielt oder so Parsival mit einer Probe. Also das bringt dir jetzt nichts, ne? 3 Stunden Probe, das Stück dauert ja schon. Also das ja. waren einfach so Sachen. Von daher, der Druck, ich weiß gar nicht, ob der, also hier im Probejahr vielleicht nochmal höher war oder gleich war, aber ich glaube, so extrem hatte ich es dann doch nicht mehr.
Dann nicht mehr, ja. Hier haben wir doch nicht so viel Repertoirebetrieb und für alles doch immer auch mal eine Probe.
Ja. Wobei ich ja hier mein erster Dienst musste ich auch Figaro spielen. Da haben sie mich noch gefragt, ob ich das, habe ich gesagt, klar, kein Problem. Figaro, das habe ich auch in Duisburg schon mal gespielt und so. Und dann, es war wirklich mein allererster Dienst und ich habe so gezählt und dann kamen so Stichnoten und dann dachte ich so, habe ich mich jetzt verzählt oder? Aber Stichnoten, also ich hatte ja noch ein paar Takte übrig und so, ne? Und dann habe ich aber gedacht, naja gut, wenn es da steht, wird es schon stimmen. Und das kennst du ja, das ist ja hier diese Ba-ba-dim, ba-ba-dim, ba-di-di-da. Und dann geht es erstmal wieder runter. Ba-di-dim, ba-di-dim, ba-di-da-di. Und dann kommt es nochmal. So, das habe ich ja nicht gecheckt. Und dann habe ich halt gedacht, das wäre schon das zweite, also das, wo ich spielen muss. Und ich habe dann einfach dödödim, dödödim, dödödi, da habe ich bababababab gespielt. Und dann hat der Chef sich so umgedreht, sehr erschrocken, und hat mit dem Kopf geschüttelt. Und ich dachte, gut, das ging ja schon gut los hier.
Gleich gut angefangen.
Ja, von daher.
War da schon Kalajdzic da?
Nee,
da
war Peter Kuhn.
Kuhn. Ja. Stimmt.
Und er hat danach gesagt, ja, kann passieren, aber darf nicht. Und das im Probejahr, hat er gesagt. Also er hat Spaß gemacht, wusste ich nur damals nicht.
Er konnte es nicht einschätzen, ja. Genau. Eigentlich ist der ja nicht so drauf.
Nein, das ist, ich hatte das generell, muss man sagen, hier im Orchester eigentlich noch nie, dass jemand zu mir gekommen ist und hat irgendwie Druck gemacht, weil was schiefgegangen ist oder sowas. Also das kann man nicht sagen, hier wird jetzt irgendwie nicht öffentlich Leute zur Schau gestellt oder sowas.
Nee, ich glaube, das ist eh weniger geworden. Also die Dirigenten, die das gemacht haben, die sind mittlerweile, glaube ich, meistenteils ausgestorben.
Ja, aber auch unter den Musikern. Weil das ist auch was Leute oft fragen, finde ich, wie groß der Konkurrenzdruck ist in einem Orchester. Ich glaube, es wird immer ein bisschen, ist es immer da natürlich. Ne?
Also natürlich ist der Druck da und eigentlich hat man doch vor den Kollegen am meisten Angst. Also wenn ich Solo zu spielen habe, finde ich am allerschlimmsten die erste Probe. Mit dem fürs Publikum hat man dann nochmal eine andere Spannung und natürlich auch da muss man es dann bringen, sage ich mal. Aber da geht es dann mehr um mich selbst. Aber ich finde die erste Probe vor den Kollegen, das ist super stressig.
Ja, das geht mir auch immer so. Der erste ist immer die schlimmste.
Immer. Genau, danach wird es dann entspannter.
Ja, witzig, dass du das auch so sagst. Und ja gut, aber wir können ja, habe ich alles gesagt? Also ich habe lange nicht alles gesagt, was ich gemacht habe, aber...
Nee, also ich finde es eigentlich interessant, dass du, also das ist ja in anderen Berufen so nicht vorstellbar, ne? Dass man 2 Jahre studiert und dann mitten im Studium einfach zack eine Stelle kriegt. Ne? Also in einem anderen Beruf musst du fertig studieren, Bachelor, Master und dann kannst du anfangen als, weiß ich nicht, Praktikant. Ich weiß es ja auch nicht, ich bin ja auch Musikerin
oder
geworden. Ja, Praktikantin. Und diese Möglichkeit, dass man quasi am Anfang des Studiums einfach anfängt, Probespiele zu machen und dann, wenn es klappt, ist gut. Und dann braucht man auch eigentlich keinen Studienabschluss. Das interessiert dann keinen. Ne? Das
ist ja, also
sehr speziell.
Genau, ich hätte einmal, sagen wir mal, eigentlich zweimal einen Studienabschluss vorzeigen sollen. Einmal,
das heißt, wenn man unterrichten will, ne?
Ja, genau. So, da haben sie das mal irgendwie gefragt. Und dann hatten sie mich aber, weil das so schnell ging, habe ich schon mal angefangen, weil da war einer krank und so. Und dann haben sie dann gesagt, ja, ich bräuchte noch das Zeugnis. Habe ich gesagt, ich habe keins. Dann haben sie gesagt, naja, gut, dann haben sie jetzt eh schon mal angefangen, dann machen sie das jetzt die ein paar Monate als Vertretung und dann habe ich in einer anderen Hochschule ähnlich angefangen und dann haben sie dann auch danach gefragt, habe ich gesagt, das war doch da in Detmold auch kein Problem, und haben sie auch nicht mehr nachgefragt. Aber da ging das noch ohne, ich war ja auch nur Lehrbeauftragter, aber als jetzt die Stelle zu einer Professur ausgeschrieben wurde, da hätte ich tatsächlich einen Abschluss gebraucht. Mhm. Ne? Aber ich glaube, das ist bei uns Blechbläsern eh ein bisschen mehr so, also ich war eh sehr früh, ich habe kein Abitur gemacht, habe dadurch mit 18 schon angefangen zu studieren, war generell relativ jung eben unterwegs und habe tierisch viel Orchester gespielt. Also ich habe Bundesjugendorchester, Landesjugendorchester, EU-Orchester, ich habe alles irgendwie so gemacht immer und hatte damit eigentlich schon relativ viel Orchestererfahrung, bevor ich ins Orchester kam. Und mein Lehrer, mein Professor, der hat eben gesagt, ja, wir machen gleich erstmal Probespiele. Ne? Es ist ja auch ein Training, muss man ja auch sagen. Also, dass du einfach Probespiele machst, weil es gibt Leute, die gehen hin, all ins erste Mal und gewinnen so ein Ding. Das war bei mir jetzt gar nicht. Ich habe wahrscheinlich 80 gemacht oder so in meinem Leben. Genau gezählt habe ich es nicht. Aber ich glaube, 50 reicht nicht.
Wirklich?
Ja, ich glaube, es reicht nicht.
Krass.
Also, ich habe wirklich viel gemacht. Auch noch, als ich schon hier war, habe ich immer wieder mal Probespiele gemacht.
Vielleicht können wir einmal für unsere Hörer darauf eingehen, was Probespiel bedeutet. Also, Probespiel ist der Zugang zum Orchester. Ist geregelt über ein Vorspiel. Da sitzt dann das Orchesterkollektiv und wählt die selber aus. Das ist ja auch eigentlich besonders, ne? dass wir unsere Kollegen selber auswählen dürfen, können. Und es gibt dann für jedes Instrument einen ganz genauen Kanon, was da vorgespielt wird. Und eigentlich ist es vor allem ein Stresstest, finde ich auch immer. Ne? Du musst gute Nerven haben. Klar, du musst instrumental, musst du es können. Aber das dann in dem Moment abzuliefern, hat nicht immer nur was damit zu tun, was du kannst, sondern vor allem, wie gut du unter Druck funktionierst. Das ist extrem stressig und anstrengend. Genau, und da spielt man dann in der ersten Runde.
Hinterm Vorhang auch?
Hinterm Vorhang, also man sieht nicht, wer da spielt, das Orchester sieht nicht, wer da spielt, man hört nur. Und man spielt, weiß ich nicht, maximal 3-4 Minuten, allerhöchstens in der ersten Runde. Und da wird dann Daumen hoch, Daumen runter, wird entschieden, wer kommt in die zweite Runde, da sieht man dann die Kandidaten. Und so gibt es bis zu 3 oder 4 Runden, wo Repertoire abgefragt wird. Und das ist, ja, ist eine Übungssache. Du musst genau wissen, was da auf dich zukommt. Du musst dir irgendwie was zurechtlegen, wie du das gehandelt kriegst, dass das funktioniert, dass du da deine Leistung abrufen kannst, so gut es eben geht. Unterschiedlich gut, ich konnte es auch nie gut. Ich war im Probespiel nie wirklich da, dass ich meine Leistung hätte wirklich abrufen können. Aber das ist unten, da braucht man eine individuelle Lösung und das ist gut, wenn man das ein paar Mal geübt hat, bevor man dann wirklich ins Orchester möchte, ja. Sogar. Ne? Eigentlich, also ist eigentlich sinnvoll, das am Anfang des Studiums gleich anzufangen und zu machen. Ne?
Ja. Ja. Ich habe auch Praktikantenstellen vorgespielt, aber es hat einfach nicht geklappt. Also es war halt einfach dann, es würde jetzt zu lange dauern, das zu erklären, warum ich glaube, dass es dann hier geklappt hat. Aber das war auch im Prinzip, mich hat jemand sehr gestresst vorbereitet, so dass ich im Probespiel eigentlich da stand und habe gedacht, so schlimm wie im Unterricht kann es nicht werden.
Oh, okay.
So, und das hat echt geholfen. Also das war, deswegen, ich danke diesemjenigen immer sehr dafür, dass er das gemacht hat, weil ich glaube, sonst wäre es nicht geworden.
Und das war dann eine andere Vorbereitung als für alle anderen Probespiele?
Naja, sonst habe ich einfach immer geübt und habe zwar auch mal vorgespielt, aber wir haben auch mal Probespieltraining gemacht und so, aber es hat halt, also die Situation muss schon sehr ernst sein, dass ich es ernst nehme, glaube ich. Also das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, wir machen jetzt hier mal ein Probespieltraining, habe ich da nie das gespürt, was ich im Probespiel gespürt habe. Also ich habe im Probespiel wirklich da gestanden und habe mich gefühlt wie jugendmusiziert. Ich habe damals irgendwie sehr jung, sehr schwere Stücke immer gespielt und stand da immer und habe halt auf der Bühne gemerkt, okay, sobald ein bisschen Stress dazu kommt, bricht das ganze Kartenhaus zusammen und spielst halt richtiger Quatsch. Und so kam es mir dann irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe wieder diese weißen Socken und das weiße Hemd in der Hose, wie damals, und stehe da und habe einfach Schiss. Und das war ein Kollege, der einfach, ja, der seine Meinung war, dass ich ein viel zu guter Trompeter bin. Also das hat er immer gesagt, nicht meine Worte, seine Worte waren das, dass ich keine Stelle bekomme und dass ich immer in der ersten Runde rausfliege. Und dann hat er eigentlich, kam einfach rein und hat gesagt, hier, spiel das mal vor und so. Und ich so, ja, ich bin noch nicht eingespielt. Der war knallhart, ne? Los, spiel das jetzt, ne? Und dann habe ich das gespielt und da. Schon bei jedem Ton, der nicht funktioniert, hat er immer auf den Tisch geschlagen, ne? Und hat dann so, nochmal, was soll das jetzt? Und so. Und ich so, ja, es kam jetzt nicht, ja, was soll das bringen? Es kam jetzt nicht, es muss jetzt kommen, so ungefähr, ne? Und das hat er halt wirklich auf die Spitze getrieben und hat mir aber dann auch einen Lehrer an die Hand gegeben, also hat mir eine Telefonnummer gegeben, da habe ich angerufen, es war alles schon klar. Der habe ich da angerufen, der hat gesagt, ja, du hast morgen Unterricht, da bin ich da hingefahren. Und der hat mich aufgebaut und hat mir Technik gegeben vor allem. Also ich hatte Talent, konnte gut Trompete spielen, aber ich wusste nicht warum. Und das zusammen. Der eine hat mir einfach so Schublädchen gegeben mit Übungen. Gestern war auch irgendwie, ich gehe in den Graben und es läuft einfach nicht, wie ich will. Komischer Tag, keine Ahnung, kalt. So. Aber man hat dann mittlerweile so Schublädchen, wo man weiß, okay, wenn ich das mache, dann wird das und das besser oder wärmt sich auf. So. Und das zusammen. Der hat mich dann immer wieder total runtergemacht eigentlich, ne, und hat mich vorspielen lassen, hat da wirklich eisenhart, das ist ein guter Typ, ne, also der hat einfach nur, ich hatte wahnsinnig viel Respekt vor ihm, das war das Gute, dass ich ihn damals noch nicht so kannte. Ich weiß noch, ich stand in Essen beim Probespielen und habe gedacht, okay, egal was jetzt passiert, es wird keiner auf den Tisch schlagen oder irgendwas, ne, ich werde die lassen, im schlimmsten Fall gehe ich einfach raus. Und da habe ich einfach gespielt und ich habe Essen damals, das war glaube ich 4 oder 5 Tage vor Bielefeld, habe ich damals das Probespiel gewonnen. Aber die brauchten irgendwie 2/3 Mehrheit oder sowas und ich hatte irgendwie 2 Stimmen zu wenig. Das heißt, die hätten mich zwar eingestellt, aber ich hätte erstmal nochmal spielen müssen als Aushilfe und so weiter und so fort. Und dann habe ich dann ein paar Tage später Bielefeld gewonnen und ich wollte gerne erste Trompete spielen, sowieso. Von daher war das dann A, sicherer, weil ich ja dann schon das Probier hatte, ja. Und B, habe ich immer auch in den Jugendorchestern erste Trompete gespielt. Das war irgendwie, glaube ich, das war auch besser so.
Ja, genau. War auch die Rolle, die du wolltest.
Ja, ja, ich weiß, da siehst du ja immer anders. Ich sage ja immer, das habe ich auch schon mal besprochen, irgendwann beim Wein, dass ich immer sage, ja, die Musiker, die sind eigentlich, wenn die mit 14 ins AJO kommen, schon fertig, teilweise. Also man sieht denen schon an, was für ein Instrument die spielen und auch manchmal, welche Rolle die übernehmen wollen. Ne? Also ja. Das sind einfach sehr unterschiedliche Menschen und es gibt, so früher war das noch extremer. Ich finde, es gibt so eine ältere Art von Solotrompetern, die alle ähnlich waren. Ja, und es ging um sehr viel Ellenbogen, hatte ich das Gefühl. So. Und das ist fast ausgestorben. Also da gibt es auch andere. Aber so ein bisschen bleibt es halt drin, dass Leute, die das nicht wollen, machen das eigentlich auch nicht gerne.
Ja, muss ja schon ein spezieller Typ sein, um das dann auch ausfüllen zu können.
Genau.
Ja. Also das ist schon so. Das ist ja bei Konzertmeistern dasselbe.
So, wenn wir jetzt da gerade beim Thema sind, ich habe jetzt sehr viel über mich erzählt. Ich war jetzt der Gast. Jetzt bist du der Gast.
Jetzt bin ich der Gast.
Konzertmeisterin.
Ja.
Warum heißt das eigentlich Konzertmeisterin und was machst du? Also wenn ich jetzt, ich habe mal geguckt, also es gibt ja zum Beispiel Meister, also gibt es ja natürlich zum Beispiel Hausmeister, Hafenmeister. Also das heißt, ich würde jetzt mal denken, dass du die Liegeplätze vergibst.
Ja, genau. Also immer schön, also Handtuch drauflegen ist verboten, ne?
Auf die, okay. Also, ja, aber das ist ja tatsächlich eigentlich ein bisschen ein Thema bei euch. Das würde mich gleich mal auch mal interessieren, wie das funktioniert. Also Liegeplätze vergibst du und du baust natürlich das Orchester auf vorher. Und auch wieder ja, ab und räumst genau, auf die Flaschen, ja. die so stehen geblieben
ja,
sind.
Ja, genau, ich räume euch hinterher. Ich, ja. Genau, nee, also Konzertmeisterin, also damals, es waren ja traditionell sind es vor allem Männer. Das finde ich auch interessant, dass du sagst, es war immer ein besonderer Typ Solo-Trompeter, männlich ja. und wahrscheinlich traditionell auch männlich, weil einfach vor 50, 60, 70 Jahren gab es ja quasi keine Frauen im Orchester. Und man muss auch sagen, Konzertmeister ist natürlich immer noch eine der letzten Bastionen, also neben den Blechbläsern, wo man schon auch sagen muss, das ist immer noch sehr männerdominiert. Er hat sich schon auch gewandelt, aber ist immer noch mehrheitlich männlich. Und Konzertmeister, muss man sagen, ist auch immer noch mehrheitlich männlich. Ist einfach in der Tradition ganz klar, war es immer ein Mann und bis ins 19. Jahrhundert war es einfach die Person, die eigentlich die Rolle hatte, die jetzt der Dirigent hat. Also es gab in dem Sinn keine Dirigenten, sondern der Konzertmeister hat mit Gestik und Mimik das Ganze geleitet. Deshalb Meister des Konzerts sozusagen. Und Frauen gibt es, würde ich sagen, seit 20 Jahren tatsächlich mehr. Aber ich habe irgendwie vor zwei, drei Jahren meine Statistik gelesen. Es waren dann von, weiß ich nicht, 250 Konzertmeistern in Deutschland, waren immer noch nur glaube ich, 65 oder so Frauen. Okay.
Das ist bei uns auch so, aber das liegt ein bisschen, euer Instrument ist ja schon eigentlich eher ein Instrument, was auch viele Frauen spielen.
Auf jeden Fall. Also das war auch immer so, im Studium hast du die Männer wie die Stecknadel im Heuhaufen gesucht. Also in die Geigenklassen sind voll mit Frauen. Es ist echt voll das Mädcheninstrument. Und wenn du bei Tutti-Probe spielen, also für Nicht-Solo-Positionen sozusagen, hast du auch in der Regel 90% Frauen. Und ich fand es immer kurios, man kommt dann zu den Konzertmeisterprobespielen und plötzlich bist du wieder die einzige Frau. Und du denkst dir, wo kommen die Männer her? Ja, wo sind die im Geheimen gewachsen? Das kann echt nicht sein. Aber ich fand es dann schon auch interessant auf der Position. Ich habe viele Dirigenten erlebt, die von der Situation immer noch ein Stück weit überfordert waren. Das hat sich jetzt in den letzten, wie lange bin ich im Beruf? Seit 2003. Also über 20 Jahre, da hat sich das schon auch gewandelt, muss man sagen. Aber das ist immer noch was ich immer wieder, wenn ich, also nicht hier, aber wenn ich als Gast woanders spiele, durchaus begegnet mir das noch.
Was ich ganz witzig finde an unseren beiden Positionen ist, ich habe das so in den Jugendorchestern immer gehabt, dass es irgendwie eine gewisse Konkurrenz war.
Zwischen Solo, Trompete?
Ja, die haben sich eigentlich nie gemocht. Es war eigentlich immer so ein, ich glaube, das ist so, da sitzt da hinten einer, der hat eigentlich durch die Lautstärke und die Tonhöhe hat er so eine Macht, wo er eigentlich den Laden umwerfen kann. Und der klotzt halt einfach nicht auf den Konzertmeister oder auf die Konzertmeisterin. Weiß ich nicht. Söte war ja damals im J-Pon Konzertmeister. Und ich mochte den einfach nicht, weil das war halt der Konzertmeister. Und irgendwie, keine Ahnung, ob es einfach daran lag. Aber ich habe das Gefühl, wir haben einfach beide uns nicht groß, das war so ein...
Also für unsere Hörerinnen und Hörer, Söte ist, Sebastian Söte ist einer unserer Kollegen, jetzt stellvertretender Stimmführer beim zweiten Geigen.
Genau, und dann war das immer so, dass der war so da und war aber für mich so ein eigentlich, und für ihn glaube ich auch. Und dann hat er bei uns angefangen, als Aushilfe damals, relativ kurzfristig glaube ich war das, und da war kein Spind frei. Und dann kam der bei uns ins Blechbläserstimmzimmer.
Frechheit.
Ja, und das fand ich erstmal gar nicht so, dachte ich, warum müssen wir jetzt hier so einen Geiger aufnehmen? Und ich glaube, wir haben uns ein Jahr lang nebeneinander umgezogen. Und immer so moin und tschüss eigentlich so, bis wir irgendwann einmal aus Versehen in der Kneipe gelandet sind. Und dann waren wir total beste Kumpels. Also das war irgendwie total witzig. Weiß ich nicht, ob das, es ist wirklich Quatsch. Ne?
Es ist total aber, Quatsch, aber ich fand, so wirklich zu tun, miteinander was zu tun bekommen, haben wir ja eigentlich erst über den Vorstand.
Ja, ist richtig.
Und auch da war am Anfang, würde ich sagen, waren wir beide so ein bisschen reserviert, würde ich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Also das ist schon, die Blechbläser und die Streicher, also ich würde jetzt nicht sagen, wir sind natürliche Feinde, aber es ist erstmal so, dass man so ein bisschen fremdelt. Ne? Und es gibt unglaublich viele Vorurteile. Das ist ja in dem ganzen Business wahnsinnig verbreitet. Ja, dass aber
manche sind auch wirklich, stimmen ja auch.
So, da kommen wir jetzt mal zum
jetzt
Tacheles
das, hier. Ich meine jetzt das, was ihr über uns denkt. Oh, ich wollte jetzt gar nicht so.
Ja, nee. Also da wollte ich jetzt gerade mal nachfragen. Was sind denn Vorurteile, die sich bei mir bestätigt haben?
Über euch haben wir gar keine Vorurteile eigentlich.
Nein. Jetzt kneipst du, das kannst du nicht machen.
Nein, nein, das machen wir jetzt nicht. Auf das Fass. Das Fass der Pandora.
Oh Gott, ja, ist nicht nur eine Büchse, ist ein Riesenfass. Ja. Ja.
Gut, also, bleiben wir mal, wir waren ja bei deinem Posten.
Ja.
Also, was sind deine wirklichen Aufgaben? Du stehst zum Beispiel am Anfang immer auf.
Ja, genau, ich stehe immer auf und gebe sozusagen das Zeichen zum Stimmen. Die Oboe gibt das A. Im Prinzip, wir schauen uns an und ich gucke einfach, dass die Oboen da sitzen und schon ihren Mundstück im Mund haben und nicht noch damit irgendwas beschäftigt sind, weil das ist unangenehm für die, wenn ich aufstehe. Genau, also wir gucken uns an und ich gucke, dass die alle sitzen, dass Bläser fertig sind, sich alle eingerichtet haben. Bei uns Streichern ist das ja nicht so aufwendig. Und dann stehe ich auf, gebe das A und wir stimmen auf mein Zeichen. Das ist aber ja eigentlich nur so eine symbolische Funktion. Und die eigentliche Funktion der Position ist eher eben erstmal die Stimmführung der ersten Geigengruppe und dann die Koordination der Streicher als Ganzes. Also das heißt, jede Gruppe hat einen Stimmführer, eine Stimmführerin. Das sind Celli, Bratschen, zweite Geigen, erste Geigen. Und wir koordinieren uns und das ist wie so ein Fächer. Gehen dann die Stimmgruppen nach außen und jeder ist für seine Gruppe verantwortlich und wir koordinieren uns untereinander. Aber eigentlich finde ich es auch schön, immer mit den Bläsern noch Kontakt zu haben. Also im Prinzip als Vertreterin wieder der Streicher zu koordinieren, das Zusammenspiel mit den Holzbläsern, aber auch mit den Blechbläsern. Und eigentlich finde ich schon, dass wir auch immer wieder Kontakt haben. Also vielleicht sehe ich nicht so gut auf die Entfernung mit meiner Lesebrille. Aber
ich schiel so ein bisschen, das glaubst du nur. Nein, ich schon. Aber man muss auch sagen, dass wir können nicht wirklich viel von euch abnehmen. Dafür ist es zu weit. Also gerade in der Oetkerhalle, das ist so weit weg. Da kann ich jetzt von dir nicht so viel abnehmen. Und im Graben sehe ich dich überhaupt nicht. Also im Graben weiß ich ja gar nicht, wer da steht ja, für die es vielleicht sich schon mal von oben angeguckt haben, das ist der Dirigent, steht praktisch erhöht und dann geht das wie so eine Pyramide eigentlich so runter nach hinten, ne, damit alle was sehen. Also vor mir sitzen dann schon die Celli sitzen oft schon auf dem ersten Podest und dann gehen die Podeste nach vorne so hoch. Das heißt, Katrin sitzt praktisch ja direkt links neben dem Dirigenten und an der Wand und ich sitze rechts an der Wand neben dem Dirigenten und da sitzt dann im Normalfall irgendwie Bratsche oder Celli so eins, zwei hintereinander runter und dann kommen Trompeten und Posaunen hin. Das heißt, wir sehen euch sowieso gar nicht in der Oper. Können wir nur auf Sicht und auf Hören oder auf irgendwas, keine Ahnung.
Ja, da sind wir schon sehr angewiesen auf die Vermittlung des Dirigenten, wobei ich schon daran glaube, dass wenn wir als Streicher gut zusammen sind, dass das dann wiederum euch auch hilft, sich anzupassen. Klar. Also, wenn da eine Einheit kommt von dem ganzen, der ganzen Streichergruppe, dann ist es für euch auch leichter, da mitzuspielen. Weil letztendlich sind wir im Graben. Dass das funktioniert, ist ja eigentlich total komisch, weil ich sehe ja kaum jemanden. Ich sehe eigentlich nur die Stimmführer, schon die Pulte dahinter sind im Dunkeln. Und von den Bläsern sehe ich gar niemand. Und also da muss schon der Dirigent koordinierend sein. Und wir machen wahnsinnig viel über die Ohren einfach.
Ja, wir werden da sicherlich noch immer wieder drüber sprechen, auch mit verschiedenen Gästen. Natürlich kommen wir, glaube ich, eh auf solche Themen nochmal. Ja. Aber um dich mal vorzustellen, wo kommst du eigentlich her? Wo kommst du weg?
Wo kommst du weg? Ich komme aus Schwaben, wie man wahrscheinlich doch immer noch hört.
Aber wenig, also.
Ja, also wenn ich mich selber dann manchmal reden höre, dann denke ich, mein Gott.
Also für sagen wir mal, für deine anderen Mitbewohner da unten aus Schwaben sprichst du schon sehr, sehr gut Hochdeutsch. Wir kennen das alles außer Hochdeutsch.
Wir können alles außer Hochdeutsch. Ich kann das schon, also ich komme so richtig aus Schwaben vom Land, Agglomeration Stuttgart, zwischen Stuttgart und Heilbronn. Und ja, da habe ich Geige gelernt, seit ich 5 bin.
Okay. Und dann bist du, wo bist du, hast du dann?
Ja, dann war ich Jungstudentin in Stuttgart an der Hochschule. Ach. Quasi schon neben der Schule her.
Hätten wir uns auch treffen müssen, das müsste ja ungefähr die gleiche Zeit gewesen sein. Wenn ich da studiert habe und du warst Jungstudentin.
Entschuldigung, ich bin älter als du, Manuel.
Das glaubt uns kein Mensch.
Ja, rechne mal, ich bin einiges älter. Da warst du ja noch halb im Kindergarten, als ich da schon Jungstudent war.
Quatsch.
Doch. Und dann bin ich nach Basel zum Studieren und dann war ich in Berlin zum Studieren und in Köln habe ich ein bisschen Kammermusik studiert. Also bei mir war das nicht so stringent. Ich habe eigentlich nicht wirklich so erstmal auf Orchesterstelle hin studiert, sondern das war eher so diffus. Ich habe mich viel mit Kammermusik beschäftigt, hatte dann einige Jahre ein festes Quartett am Ende des Studiums auch. Und
Basel ist auch, glaube ich, so ein bisschen alte Musik spezialisiert, oder?
Ist auch, ja, aber also das ist alles ein Institut. Schola Cantorum ist da, wo ganz viele Leute herkommen, die sich spezialisiert haben auf alte Musik. Ich habe an der Hochschule studiert da, also das ist ein großes Institut und beides gehört dazu, aber natürlich hat man da viel Kontakt dazu, also muss man schon sagen. Und wir haben auch Dinge machen müssen, auch im Kanon von dem normalen Studium, sage ich jetzt mal. Wir hatten auch zum Beispiel so schreckliche Dinge wie Barocktanz und so, das ist wirklich.
Ach, gibt es da noch Videos?
Nee, Gott sei Dank nicht.
Also ich frage für Instagram-Seite, ja, genau. Von Philharmonikern wäre das, nee, ja,
interessant. Das war wirklich grauenvoll. Ich glaube, das war eine der schlimmsten Erfahrungen meines ganzen Studiums, war Barocktanz, ein Semester Barocktanz an der Schola. Also, genau, ich hab dann tatsächlich umgeschwenkt. Also es war dann einfach klar, irgendwie muss jetzt doch mal Geld reinkommen. Also so verlässlich Geld reinkommen. Dann habe ich Probespiele gemacht. Also im Prinzip quasi von noch die ersten Probespiele habe ich tatsächlich gespielt, noch in der Schwangerschaft. Zwei oder dreimal. Und dann habe ich ein bisschen Pause gemacht, halbes Jahr oder so. Und dann, ich glaube, Leander war 10 Monate alt, als ich dann die Stelle gekriegt habe in Karlsruhe. War meine erste Stelle, feste Stelle. Und das war gut. Das hat auch gut funktioniert. Ich habe die Stelle auch gemocht in Karlsruhe. Also das war auch ein tolles Orchester. Da war ich 13 Jahre und wir hatten, glaube ich, 6 oder 8 Sinfoniekonzerte und sonst wirklich nichts anderes, nur Oper. Und ich liebe Oper, ich spiele furchtbar gern Oper. Es würde mir wahnsinnig fehlen, wenn ich das nicht mehr machen würde. Und da auch das ganze große Repertoire mit allen Wagnern und allen Sträußen und so. Und das hat mir voll getaugt auch.
Okay, cool.
Ja, das war gut. Und dann sind wir 2016 nach Bielefeld gezogen. Das war eben, mein Mann hat sich beruflich da nochmal völlig umorientiert und ich bin mitgegangen, weil völlig klar war, also den Abstand Bielefeld oder, also er war in Gütersloh, aber Gütersloh, Karlsruhe, das machst du nicht. Und
ich glaube, Freibadkonzert war eins deiner ersten Konzerte, ne?
Da war ich als Aushilfe, genau. Freibadkonzert, ja. war einmal ausprobieren quasi und da habe ich auch gemerkt, also eigentlich hatte ich gesagt, ich war da ja auch schon Anfang 40 und normalerweise ist das ja da rum mit Probespielen. Und ich hatte 3 kleine Kinder und einen Mann, der immer gearbeitet hat. Bin ich nach Bielefeld gezogen und habe gesagt, ist auch gut mit Orchester, ich mach irgendwie anders weiter, freiberuflich. Ich habe viel, viel Aushilfe gespielt in anderen Orchestern, bin viel rumgereist, war viel auch unterwegs. Wir hatten ein Au-pair, die hat eigentlich alles so auch hat sich ganz gut angelassen, aber ich habe dann auch gemerkt, ich habe es nicht so gut ausgehalten, nicht zu Hause zu sein. Also meine kleinste Tochter war da 3, als wir umgezogen sind, ist schon noch sehr klein. Und dann habe ich dann doch angefangen, nochmal damit zu liebäugeln. Also als wir hierher gezogen sind, das war ganz schön eigentlich, weil man kennt ja wahnsinnig viele Leute, der Bereich Orchestermusiker ist wahnsinnig klein und überschaubar und man zieht in eine neue Stadt und natürlich schaut man, wer ist da im Orchester und wen kennt man da. Und ich kannte einige Leute und habe dann Kontakt aufgenommen zu Suse zum Beispiel, Susanne Heilig, oder Ludgard Götte. Und wir kannten uns alle wir sind ähnlich alt und haben im Studium dann in irgendwelchen Orchestern auch mal Junge Deutsche Philharmonie oder so haben wir Kontakt gehabt, kannten uns von da und die haben dann gleich gesagt, so ja, unbedingt. Und wir suchen übrigens, unser Konzertmeister ist gerade in Rente gegangen und willst du nicht Probespiel machen? Und da habe ich erst gesagt, nee, mache ich nicht. Ich mache kein Probespiel mehr, tue ich mir nicht mehr an, bin ich zu alt. Und dann gab es eben diese Situation mit den Aushilfen in Kombination mit der Situation, dass ich irgendwie dachte, naja, also irgendwie halte ich das doch gar nicht so gut aus, unterwegs zu sein mit den Kindern zu Hause. Und dann, ja, es war so steter Tropfen. Also habe ich dann doch irgendwann gedacht, ja, jetzt probiere ich es nochmal. Eigentlich war es so ein bisschen eine Situation von, das war immer in meinem Hinterkopf, mache ich das, mache ich das nicht? Und dann habe ich gedacht, ich will es einfach aus dem Kopf haben.
Und seit wann war das? Also wie lange bist du jetzt hier im Orchester?
2018. Und habe es überhaupt nicht bereut. Also ich mag das Orchester furchtbar gern und ich finde auch den Mix mit Konzert und Oper genau richtig. Wir machen ja so 50-50, halb Konzert, halb Oper ungefähr. Und dann man lernt einfach noch mal ganz andere Sachen symphonisch kennen, schlicht weil wir viel mehr symphonisch spielen als jetzt in Karlsruhe. In der Oper fehlt mir ein bisschen das Wagner-Strauß-Repertoire, das spiele ich furchtbar gern. Also das muss ich doch noch mal irgendwann anfangen, noch mal mehr in einem Orchester zu spielen, wenn dann die Kinder ganz aus dem Haus sind.
Vielleicht machen wir ja mal wieder Strauß oder Wagner. Ja, mir dauert das ja immer zu lang, so eine Wagner-Oper. Wer will denn 5 Stunden dann da?
Ich liebe das. Es
so
ist so toll.
Stühlen da.
Es ist so toll. Ich finde keine Minute zu lang. Also wir haben natürlich aber im Unterschied zu euch auch immer zu spielen. Es ist schon körperlich sehr anstrengend, aber ich spiele es furchtbar gern. Ich finde es einfach toll. Genau. Gibt es denn eigentlich Werke, die du gerne spielen würdest, die wir nie machen? Oder bist du wunschlos glücklich mit unserem Repertoire?
Es gibt ja schon Sachen, die mir, ja, also ist ja nicht so, als würde ich keinen Spaß bei Wagner oder Strauß empfinden. Wagner-Opern finde ich lang. Es gibt aber geile Stellen einfach, die total Spaß machen. Ne? Und wir sitzen aber oft dann halt immer zwischen den Stellen sehr viel rum. Wenn es jetzt sehr viel ist, also wenn es über eine Viertelstunde ist, dann gehen wir halt raus und spielen draußen Dart oder machen irgendwie so. Da bleibt man halt ein bisschen frischer. Ja? Wenn man aber jetzt da so 10 Minuten sitzen muss immer wieder und das über 5 Stunden. Ich war Parsifal-Konzertant neulich da, das war ja wirklich, also da sitzt du da auf der Bühne und hast eine Dreiviertelstunde einfach nichts zu spielen. Sitzt einfach da und guckst vor dich so, ne? Und das finde ich dann immer ein bisschen anstrengend, einfach, ne? Ja. Deswegen, das macht nicht so viel Spaß.
Boah, ich hätte ja so total Schiss, wenn ich rausgehen würde, dass ich nicht rechtzeitig wieder reinkomme. Da hätte ich Panik.
Hast du eine Uhr um, oder nicht?
Ja, aber nachher ist der heute 3 Minuten schneller, weil...
Es war noch nie jemand 3 Minuten. Ja, doch. Das stimmt nicht. Es war schon mal jemand ins... Nee, aber nicht... Also, wir gehen natürlich... Also, sagen wir mal so. Du hast jetzt 25 Minuten da stehen. Dann gehst du natürlich nicht erst nach 25 rein, sondern du gehst natürlich nach 23 rein oder sowas. Ne?
Okay, und kriegt ihr da einen Einruf von irgendwem? Oder?
Nee, also bei so Mozart-Opern machen die das manchmal. Mhm. Wenn's dann, da haben wir ja dann... Also, da reden wir dann von Zeiten von der Dreiviertelstunde, 50 Minuten Pause so... Da machen wir es manchmal, dass wir dem Inspizienten einfach sagen, er soll uns einrufen. Aber die rufen einen immer ein. Dann gehst du in den Kram, hast du noch 1/4 Stunde, also hättest eigentlich wieder rausgehen können. Das bringt eigentlich nichts. Die sind immer sehr vorsichtig und weil die rufen halt sonst den Chor ein. Das heißt, die sagen dann, ja, da ist der Chor und die Musiker im Orchester, die sollen dann gleichzeitig da sein. Dann ruft er halt so früh ein, dass alle das dann schaffen. So, ne? Aber ja, das ist halt für uns immer ein bisschen Quatsch. Aber wir haben eigentlich eine Uhr und dass mal jemand eine Vorstellung mal 10 Minuten schneller ist, also der gleiche nicht, wenn dann mal jemand anders
dirigiert, ja. Mhm.
Aber das ist schon viel. Also das ist schon viel, aber über die ganze Vorstellung. Das heißt,
wenn du... Und bist du schon mal zu spät gekommen?
Ja.
Kostet es dann irgendwie Strafe oder was passiert dann?
Ja, das ist tatsächlich in unserem Strafkatalog nicht verankert, dass man während der Vorstellung rausgeht und nicht mehr reinkommt. Also es kommt ja zu spät kommen, gibt es ja Geld, ja. Ne? Wenn man zu spät zur Probe kommt, nach dem Stimmen, vor dem Stimmen ist anders. Ne? Vor dem Stimmen, glaube ich, 5 und dann 10 nach dem Stimmen und dann gibt es dann irgendwie nochmal eine Uhrzeit, wann man dann noch mehr
zahlt. Aber wenn man zu spät in Kram zurückkommt, dann gibt es keine Strafkatalog?
Das ist nicht in der Kasse. Es steht, glaube ich, nicht, muss ich nochmal nachlesen. Ich glaube, es steht nicht im Orchester
ABC. Punkt. Ah, ja, sehr
genau.
Interessant.
Nein, wir hatten das mal, das war aber in Duisburg. Es war ein Einsatz, der ganz kurz ist und danach hat man wieder Pause. Aha. Und Karl hat irgendwie gesagt, ja, wir saßen in der Kantine und er hat gesagt, ja, das ist noch Zeit, Ne? Und so. Und irgendwann hat er geguckt und gesagt, oh, und dann sind wir losgerannt und wir saßen hinten auf der anderen Seite bei den Hörnern und wir haben die Tür aufgemacht. Und in dem Moment, wo wir diese Tür aufmachen, spielen alle so, bäbä. Und dann haben wir die Tür wieder zugemacht und sind wieder in die Kantine gegangen. Das hat keiner gemerkt, hat sich auch keiner beschwert. Aber es hat mal ein Kollege bei einer Wagner-Oper, weil das habe ich ja eben schon gesagt, das ist manchmal so, dann hat mal der zweite ein Solo und dann mal der dritte einen Ton und so. Und dann war es halt so, dass der eine Kollege hatte irgendwie 20 Minuten oder 19 Minuten, glaube ich, hatte er. Und dann nochmal 30 oder so. Und dazwischen hatte er einen Ton. Und dann hat er gefragt, kannst du nicht den einen Ton spielen? Du sitzt ja eh hier. Und dann habe ich gesagt, klar, ist kein Problem, ich spiele den Ton. Und dann habe ich den Ton gespielt. Und dann ging die nächste Zeit rum. Und dann kam dann so ein typisches Gralsmotiv, ne? Was da so in so Terzen so zu dritt so hoch geht. Und er kam halt nicht. Er kam einfach nicht wieder. Und wir haben alle so, wo ist er jetzt, wo ist er jetzt? Und so, und dann kam diese Stelle und dann haben wir die zu zweit in so Quinten hochgebogen. So ganz. Und das hat auch nicht sonderlich gut gestimmt. Es war so richtig schlimm. Und der Fiore, ich glaube, der ist vorne fast ausgerastet. Also der hatte einen roten Kopf. Also der hätte am liebsten alles hingeschmissen in dem Moment. So, und dann kam der Kollege eben dann wieder. Und als er dann festgestellt hat, dass er zu spät war, hat er dann angefangen zu rechnen. Und dann hatte er gerechnet, irgendwie so total witzig, er hat gesagt, ja, ich habe gerechnet 19 Minuten sind fast 20, plus die 30 sind dann 50 und dann hat er die 9 Minuten wieder draufgerechnet. Also er hat dann praktisch vergessen, dass er 9:10 aufgerundet hatte und hat dann nochmal die 9 nochmal oben draufgerechnet und dann war er halt genau 9 Minuten zu spät praktisch. Ja,
okay, ist also Glück so gelaufen. Ganz so Grundschulrechenarten helfen manchmal ja,
und
doch auch in
da
unserem Beruf weiter.
Musste er dann auch mal zum Dirigenten kommen und so. Und es gibt Dinger, wo es noch extremer ist. Also ich hatte auch schon mal eine Oper, da hatte ich 1:50 Pause. 2:50 Pause. Die Oper ging 3 Stunden. Ich habe die erste und die letzte Nummer gespielt.
Oh, ärgerlich.
Aber es gibt auch Nummern, wo gewisse Instrumente eben erst abends um 10:30 kommen.
Ja, ja.
Mhm. Ne?
Und Posaunen im Don Giovanni oder
zum Beispiel
so.
Oder sowas. Ne? Und das ist natürlich schon gefährlich, ne? Dass da mal irgendwas schief geht oder so. Ne? Und die kommen dann wirklich erst dann, wenn eigentlich alle anderen schon.
Oh, da würde es mir so schlecht gehen bei der Vorstellung. Also da hätte ich so einen Riesenstress. Ich würde wahrscheinlich dann eine halbe Stunde vorher schon im Graben sitzen oder so, weil so, wo sind wir? Das kennen wir gar nicht. Wir spielen immer und das, wenn wir mal 5 Minuten Pause haben, ist schon viel. Es gibt im in der Walküre gibt es die Rheingold-Erzählung, wenn Wotan anfängt zu erzählen, was im Rheingold alles passiert ist im zweiten Akt. Da haben wir mal das Spiel nur Celli, ne? Immer nur Celli, Bässe. Und wir haben eine Viertelstunde Pause. Und das ist richtig lang, ne? Also da muss ich richtig aufpassen, dass ich nicht einschlafe.
Ich schlafe eigentlich regelmäßig.
Ich bin einmal fast eingeschlafen und habe dann beim Aufwachen mitten in so einer leisen Wagner-Stelle meinen Schlüssel runtergeschmissen.
Oh, das ist schlecht.
Das war so.
Ja, das
seither bin ich an solchen Stellen.
Na, ich glaube, schlafen ist vielleicht das Falsche. Man schläft ja nicht, aber so ein Dösen, das kann manchmal auch gut tun. Dass man einfach einmal so.
Das ist doch schrecklich, da kommst du doch nicht mehr hoch danach.
Doch, danach bin ich wieder fit. Meistens ist es ja auch so eine Schrecksekunde, wenn man dann so kurz genickt hat.
Okay, also für mich, die Vorstellung ist total strange.
Ich bin danach dann wieder fitter. Also deswegen, deswegen lasse ich das auch manchmal zu, wenn ich sehe, ich habe hier jetzt echt ewig Pause oder ich kenne die Werke oft gut. Also ich habe, Peter Kuhn hat mich mal gefragt, ob ich bei Tristan bei der einen Stelle bitte ein bisschen früher aufwachen könnte. Er wäre immer nervös. Und ich bin immer aufgewacht. Also ich habe einfach dann, manchmal waren es halt nur 5 Takte oder so, dann erkenne ich die Musik und dann wache ich auf und dann nehme ich die Trompete und spiele ich los.
Also wenn ich lange nicht zu spielen habe, dann sitze ich da sklavisch, das ist so drin, das ist so, oh, ich kann gar nicht anders, ich zähle immer mit, immer, ja, das ist schrecklich. Manchmal ärgere ich mich auch über mich selber.
Okay, das ist aber manchmal auch so ein Tick, ne?
Total.
Hast du das auch, dass du manchmal bei Radio, wenn du Radio hörst, ich zähle manchmal mit einfach.
Ja, genau.
Ich sitze, es kommt Musik und ich zähle 1, 2, 3, 4, 2, 2 und du denkst irgendwann, bist du so bei 37, warum, was mache ich hier?
Ja, genau, ja, das geht mir auch so.
Ja,
kenne ich. Und es ist auch, selbst wenn ich genau weiß, was weiß ich, jetzt kommt Bühnenmusik und dann kommt das, was weiß ich, 50 Takte Bühnenmusik und dann nochmal 85 irgendwas anderes und kommt ja bei uns auch mal vor, ist selten, aber kommt vor, da sitze ich da, ja, scheiße, bin ich schon bei 40? Nein, weiß ich nicht. Ah, nochmal von vorne, ah, jetzt kommt das. Also das nicht mitzählen, wenn ich da jetzt, ich würde wahrscheinlich da 20 Minuten sitzen und 20 Minuten zählen und wahnsinnig werden.
Ja, und deswegen ist es besser, man geht raus.
Ja, und dann kommst du aber zurück und dann weißt du, dann
musst ja, du hast ja deine Stichnoten vorher gemacht. Also du hast ja deine entweder stehen sie drin, du hast deine Stichpunkte vorher gemacht. Also bei uns ist sowieso mit das Wichtigste, das ist halt immer das, was man, ja, das ist, finde ich, immer ganz witzig, wenn man das Studenten, Schülern oder auch jemand, der neu ist in dem ganzen Ding, denen zu sagen, du, es ist überhaupt nicht schlimm, das reinzuschreiben, sondern ganz im Gegenteil, schreib es rein. Ja. Fahr mal in eine Oper in Stuttgart, die Noten, die sind echt alt. Ne? Die sind von Bombenalarm bis irgendjemand, sein Auto ist kaputt gegangen. Da steht da alles in den Noten drin. Ne? Mhm. Also die sind einfach 100 Jahre alt. Aber da kann dir eigentlich fast nichts mehr passieren, weil da hat schon jeder Esel schon jede Stelle einmal mitgenommen, so ungefähr in diesen 100 Jahren. Ne? Da ist schon jeder irgendwo mal reingefallen. Das heißt, da steht alles drin. Also da noch irgendwas zu verpassen, ist eigentlich schwer. Und so machen wir das halt auch. Man schreibt halt ganz genau rein, hier Hörner, hier Posaunen. Und gerade wenn du dann Posaunen ist für uns natürlich, die sitzen direkt hinter uns, also das kriegen wir schon mit. Ne? Also wenn sowas Markantes ist, wenn sowas Markantes ist, schreiben wir natürlich das rein. Aber es gibt dann auch, plötzlich kommt mal ein Chor, dann schreibst du halt Chor rein oder so. Also das, so haben wir das schon drin. Oder wir haben auch oft auch Nummern, die wir haben ja einen Lautsprecher im Stimmzimmer und der läuft ja. Und oft geben wir auch nach dem Gehör rein. Also dass wir wissen, okay, hier kommt die Chorszene und dann gehen wir einfach dann schon mal los.
Also
oder
ihr geht ins Stimmzimmer, ihr geht nicht in die Kantine, oder?
Ja, manchmal gehen wir auch mal in die Kantine, wenn einer Hunger hat, ein Brötchen essen will oder sowas. Das kommt schon vor. Aber wir haben eine ganz nette Stimmzimmergemeinschaft, da sitzen wir blauer ein bisschen, manche spielen Dart. Das ist so ein bisschen irgendwie eigentlich ganz nett. Von daher sind wir auch oft da unten. Aber,
ja. Also, jetzt haben wir so ein bisschen schon in die Rolle im Alltag unsere Rollen ein bisschen reingeguckt.
Achso, aber ich habe jetzt nicht erzählt, also eigentlich, um noch welches Mal, ja,
stimmt,
Strauß was? Ist super, auch, ja. Finde ich super.
Ja.
Da hat man wirklich was zu tun. Bei uns ist es immer so ein bisschen so, dass wir halt wahnsinnig gefordert sind bei den Sachen, wo ihr nicht so viel zu tun habt oder ja. wo ihr zählen und Haltetöne spielen müsst. Diese ganzen
Crossover-Sachen.
Genau, ihr habt ja. halt diese Crossover-Geschichten oder halt Musicals. Das kann ich nachvollziehen, dass ihr da natürlich dann dementsprechend, wie jetzt bei hier so einer Rossini-Oper, wo wir da halt den ganzen Abend dim spielen. Ne? Das ist dann...
Ja gut, das spielen wir auch den ganzen Abend.
Ach so, okay.
Nein, aber also Rossini...
Nein, aber jetzt mal als Beispiel. Und, ja. und bei den Musicals, wir haben Melodie. Wir haben wirklich viel zu spielen. Ne? Also wenn wir jetzt wie gestern Abend Anastasia spielen, das ist ein wirklich dickes Buch und wir spielen halt eigentlich gefühlt den ganzen Abend von vorne bis hinten durch.
Und das machst du gern?
Das mache ich gerne, ja. Weil das macht, sobald du was zu tun hast, macht es einfach Spaß. Ja. Und dann ist es auch so, also...
Da ist auch der Druck auf die einzelnen Stellen wesentlich kleiner. Ne? Dann,
das auch, ja. genau. Der Druck ist kleiner und es ist auch einfach so, 3 Stunden fühlen sich an wie 1,5. Also oft ist es ja so, wie jetzt schon Pause. Und das haben wir bei Opern eigentlich selten.
Okay.
Weil da zieht sich's halt oft dann wie Kaugummi, wenn du immer nur ab und zu mal so.
Wenn du immer nur ab und zu pöp machst. Ja. Genau. Bei uns ist es halt das Gegenteil. Ne? Wir haben immer zu spielen und manchmal ist es dann so, dass es einfach körperlich so anstrengend wird, dass du am Schluss schier abbrichst. Genau. Also gerade so einen Don Giovanni oder so eine Mozart-Oper ist brutal anstrengend.
Ich habe aber auch für Musical mir so eine Schlaufe, Handschlaufe bauen lassen müssen.
Echt?
Ja, weil wir haben so viel, du spielst so viel einhändig, weil du permanent Dämpfer wechselst. Ja. Also du hast oft bei dem Musical einen Takt. Dann spielst du einen Ton mit Straight Mute, dann wechselst du, spielst 3 Töne mit Cup Mute, dann wechselst du auf den nächsten. Du bist die ganze Zeit dabei, dadurch spielst du immer einhändig. Und da hat sich einfach dann, weil du die Trompete den ganzen Abend festhältst, dann hast du eh immer Schulter und Nacken, ne, wenn du hochspielen musst und so, hast du immer das alles so fest nach 3 Stunden. Aber mir hat sich der kleine Finger entzündet, weil die ganze Trompete praktisch auf diesem kleinen Finger, haben wir so einen Haken, wo die Trompete hängt. Und dann hast du die eigentlich nur zwischen Daumen und dem kleinen Finger und die anderen 3 brauchst du ja zum Drücken. Und da hat sich der so entzündet, dass ich so Schmerzen hatte, dass ich die Trompete einfach nicht mehr halten kann. Jetzt habe ich so eine Handschlaufe gebaut, damit ich dann da durch kann, damit ich halt beim Musical den ganzen Abend spielen kann.
Da sind wir ja eigentlich bei einem anderen interessanten Thema, ist eben Musiker-Dasein bedeutet auch vor allem eine körperliche Herausforderung, ne? Auch wie komme ich zur Rente? Was sind da bei euch die Herausforderungen? Bei uns ist das vor allem Nacken, Rücken, so der Bewegungsapparat des Oberkörpers, muss man eigentlich so sagen. Also das ist, diese Asymmetrie ist extrem belastend. Irgendwie muss man schon gucken, dass man da einen Ausgleich sucht. Was ist da bei euch die Herausforderung?
Ja, bei uns ist, also ich glaube, dieses Nacken, Rücken, Schulter ist irgendwie generell bei fast allen Instrumenten ein bisschen ein Problem. Ich glaube, da ist so Pauke oder so, da hast du wenigstens eine relativ natürliche Bewegung, glaube ich, so drin. So, oder Schlagzeuger, die bewegen sich halt noch.
Ist wir viel haben, dynamischer auch, genau. Die sitzen nicht so fest.
Genau, ne? Ja. Und wir haben natürlich einfach, man hält statisch einfach was fest und man drückt sich dann auch das irgendwie dann teilweise 3 Stunden einfach so ein Stück Metall immer ins Gesicht. Ne? Mhm. Das heißt, dieser Muskel, der ist darauf eigentlich so trainiert, irgendwas festzuhalten die ganze Zeit und nicht, wie man ja eigentlich sagt, hier mach mal 3x15 Wiederholungen und zwar ohne Gewicht so ungefähr.
Ja.
Das ist halt das krasse Gegenteil. Und da haben wir natürlich auch ein Problem. Da hast du die Schultern, werden praktisch in die Pfanne reingezogen, wenn du so willst. Ne? Dann hast du da immer sehr viel Schmerzen. Du hast sehr viel Nackenverspannung, habe ich vor allem, gerade wenn man hohe Sachen spielt, da ist sehr viel Druck dahinter. Auch sehr viel körperlicher, anstrengender Druck. Und das ist halt immer ein Problem. Dann natürlich Zähne. Ne? Das kann natürlich auch passieren. Ich hatte das auch schon, dass manchmal immer Zähne gewackelt haben nach dem Spielen, weil man so fest da drauf drückt.
Gewackelt?
Ja. Ich habe das ein bisschen, das ist ein bisschen besser geworden. Also ich drücke nicht mehr so viel. Ich musste da ein bisschen was umstellen. Ich glaube, sonst hätte ich es nicht bis zur Rente geschafft. Weil du einfach die Lippe platt drückst immer, ne? Die ist einfach, das ist ein Muskel, den drückst du immer platt. Und dann die Zähne drückst du, also ist aber schon manchmal so, dass du so viel spielst, dass die dann wirklich, merkt man so ein bisschen, dass die so ein bisschen.
Krass, ja. Okay. Zähne wackeln ist krass, das tut doch weh.
Nö, das nicht. Die Lippe tut eher mal weh oder so.
Die Lippe tut weh.
Ja, genau. Okay. Aber
halt das so ist auch da, wo es dann Kollegen gibt, die Probleme kriegen, ne? Mit so fokaler Dystonie, das ist bei euch in den Lippen, bei uns dann eher in den Fingern.
Genau.
Je nachdem, wie man das benutzt, dass man dann so Überforderungssituationen
Ich hatte das letztes Jahr mal, dass die Lippe einfach nicht mehr abgeschwollen ist. Also es ist praktisch wie ein Heilungsprozess. Ne? Es schwillt an, weil es will sich heilen.
Ja.
Und es ist einfach nicht mehr aufgehört. Ne? Also wir haben halt einfach gespielt. Und es war so viel, dass es einfach keine Ruhephase gab, wo die Lippe sich, und da habe ich mich eine Woche mal rausziehen müssen, weil das einfach nicht ich ging dachte, es wird irgendwann wieder aufhören, aber es ging einfach nicht mehr. Und dann kam einfach teilweise einfach kein Ton, so, ne, weil das.
Du machst ja ganz viel auch noch nebenher, so alle möglichen Bands und Zeugs. Aber machst du auch irgendwie einen körperlichen Ausgleich oder braucht ihr das? Ist es wichtig, dass ihr da dagegen arbeitet, sage ich mal? Oder?
Also ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt. Also ich habe mal eine Zeit lang sehr viel geklettert, sehr viel gebouldert. Da bin ich die Woche 2 bis 3 Mal auf jeden Fall in der Boulderhalle gewesen. Da hatte ich gar keine Schmerzen, nichts, gar nichts. Und ich habe echt viele Sachen, aber ich habe keine, das sind alles, ist nichts kaputt. Ich habe eine ganze Tasche voller MRT-CDs, also von meinem ganzen Körper. Weil ich ständig im MRT war, weil die Ärzte immer so, ja, sie haben da Schmerz und hier, habe ich immer ins MRT geschickt und dann kam immer raus, nee, eigentlich ist da nichts. Außer Arthrose in den Zehen. Aber selbst die Arthrose im dicken Zeh, die ist entstanden, weil ich mal mit einer Waschmaschine Treppe runtergefallen bin, lange Geschichte, egal. Selbst die war, als ich damit geklettert bin eine Zeit lang, besser. Hat die nicht mehr wehgetan. Ne? Und Okay. Also es ist wirklich so, wenn du es regelmäßig machst, dann ist das nicht so. Und jetzt versuche ich gerade so ein bisschen, auch immer mal so, hier, kennst du Jumondo? Ich nenne es immer Aerobic.
Aerobic?
Früher hat man Aerobic gesagt.
In Hessen sagt man Aerobic.
Genau, nein, also da ist ganz cool, weil du kannst halt da verschiedene Programme mitmachen. Also du kannst halt wirklich so, ich sag mal, Cardio machen, kannst Boxen machen.
Aber da gehst du irgendwo hin oder machst du
zu Hause? Nee, das kannst du von zu Hause zum Computer. Und es gibt dann halt von Nackenentspannung, für nach dem Dienst, also wenn ich nach Hause komme und oder wenn ich gestern Abend
gespielt habe. Und das machst du regelmäßig?
Ja, ich versuche so regelmäßig wie möglich zu machen. Und cool. Alleine diese Entspannungs-, also diese Dehnen, im Prinzip ist es ein Dehnen so, zu machen, immer wieder, ist ganz cool. Und dann versuche ich immer zwischendurch so ein Workout halt zu machen, weil das kannst du halt zu Hause machen. Die dauern manchmal nicht mal eine halbe Stunde und manchmal denkt man auch so, ja, war das jetzt okay, anstrengend, man hat geschwitzt und am nächsten Tag habe ich so Muskelkater. Das ist unglaublich. Und das hilft total. Also es ist das A und O und man muss sich mit beschäftigen dann.
Ja.
Genau. Aber es gibt jetzt im Theater immerhin Alexander-Technik, wird angeboten.
Und es gibt, das habe ich jetzt gehört, auch eine Yoga-Gruppe, Freitagmorgen.
Die gibt es aber schon ganz
lange. Die gibt es ganz lange, genau. Also es gibt da schon Angebote auch jetzt im Theater, weil wir zu den normalen Zeiten, wo andere Kurse angeboten werden, ja nie Zeit haben. Ja. Ne? Wir arbeiten immer Vormittagsproben, Abendsprobe oder Vorstellung. Also das ist schon eine Geschichte, dass das für uns ja gar nicht so einfach ist, den Alltag zu organisieren, weil unsere Zeiten so besonders sind. Weil man halt einfach immer dann arbeitet, wenn andere frei haben. Und ich fände ja eigentlich super, so ein Sportverein.
Arbeiten, wo andere Urlaub machen, ne? Oder arbeiten, wenn andere Urlaub machen, ist ja eigentlich, muss es dann auch positiv ausgelegt werden. Ne?
Es ist, habe ich jetzt nicht verstanden.
Man sagt doch immer, arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ja. Wenn man sagt, ja, man arbeitet auf Sylt oder so.
Ach so, ja, weißt nee, du, wir arbeiten, wenn andere Urlaub machen.
An Weihnachten, an Silvester.
An Weihnachten, Silvester und am Wochenende und am Abend immer. Genau, ich fände ja eigentlich so ein Sportvereinsangebot immer morgens um 8 super, weil dann sind die Kinder gerade in die Schule und man hätte noch eine Stunde Zeit, aber das bieten die wenigsten an, das gibt es kaum.
Ja. Machst du einen Ausgleich? Also du fährst natürlich viel Fahrrad immer, das ist glaube ich auch immer schon mal
Fahrrad,
gut.
Ich fahre immer Fahrrad, das ist schon mal sehr gut, genau. Und ich habe auch einen Hund, mit dem bin ich sehr viel draußen. Genau, die fordert mich. Also und mit der mache ich Zughundesport.
Ah, okay.
Also sowohl mit dem Mountainbike als auch mit dem Scooter. Das ist so eine Art geländegängiger Roller, mit dem, die zieht den.
Ja.
Und das ist tierisch anstrengend.
Das habe ich früher mit dem Longboard immer gemacht, mit meinem früheren Hund.
Ja.
Ne? Also jetzt habe ich ja ihn auch wieder, wo ich jetzt wieder mehr mit rausgehen kann, was gut ist. Also mir hat ein Arzt gesagt, ich müsste Thrombosestrümpfe tragen. Oder ich müsste mich mehr bewegen, habe ich gesagt, kaufe ich mir lieber wieder einen Hund.
Ja, gute Idee.
So, und genau. Aber das stimmt schon, man ist auf jeden Fall jeden Tag mal schon mal, man geht schon mal und sowas. Und,
genau, ja, also ich habe, das ist ein Husky-Mischling und gehen ist nicht so ganz das Tempo, was die braucht. Also die braucht mindestens eine Stunde Rennen am Tag, muss man so sagen. Und das ist etwas, was mich, ja, und dann muss ich sagen, zusätzlich fehlt mir ein bisschen die Zeit. Also ich bin gerade wieder am Überlegen, so langsam sind die Kinder ja so, dass die alle sehr, also die 2 Großen sind ausgezogen und die Kleine ist jetzt auch schon Teenager, sodass ich jetzt auch langsam wieder mehr Zeit einfach zur freien Verfügung habe und ich möchte wieder anfangen, mehr zu machen, noch zusätzlich. Aber ich sage mal, in die letzten 10 Jahre auf jeden Fall war das, seit ich hier bin, nicht wirklich drin, dass ich dann zusätzlich zum Hund, und das sind mindestens 1 bis 2 Stunden pro Tag mit dem Hund, und dann arbeiten und Kinder, also
klar,
ja, reicht.
Ja.
Reicht.
Ja, aber es ist wichtig, dass man sowas macht. Und
unbedingt. Also das ist, glaube ich, eben was die wenigsten von außen sich so vorstellen können. Ich finde immer, die größte Herausforderung ist eigentlich körperlich. Den Beruf körperlich durchzuhalten bis zur Rente ist extrem anspruchsvoll und man muss eigentlich immer ein bisschen dagegen anarbeiten. Wobei ich auch immer versuche, an der Geige entsprechend damit auch so umzugehen, dass ich immer meinen Fokus darauf habe, möglichst wenig Kraft zu benutzen. Mhm. Ich glaube, das ist auch für alle Instrumente gleich, je nachdem, aber dass die Muskelanspannung so klein wie irgend möglich zu halten.
Klar, ist bei uns auch so.
Hält's, genau, es ist, glaube ich, ist völlig egal, welches Instrument, sind dann verschiedene Muskeln, die man benutzt, aber dass man eben nie in einen Krampf kommt, immer flexibel bleibt, und das ist auch, glaube ich, für die Qualität extrem hilfreich. Je flexibler du bist, desto besser kannst du auch musikalisch reagieren auf verschiedene Anforderungen.
Und logisch.
Auch als Stimmführer ist es ja so, dass die anderen versuchen, mit mir mitzuspielen. Also sie müssen eigentlich mit mir mitspielen. Und ich finde immer, je entspannter und freier ich mich bewege, desto besser ist es auch für die anderen, dem folgen zu können. Weil wenn man versucht, mit anderen gemeinsam eine Stimme zu spielen, das ist ja bei uns anders als bei euch, wir spielen zu 10, zu 12, immer dieselbe Stimme. Und das ist ja auch so. Und das heißt, man muss sich auf den anderen einlassen, auf den Atem von dem anderen einlassen, und ganz stark abhängig ist man da eben auch vom Stimmführer. Und wenn du da einen Stimmführer sitzen hast, der immer an derselben Stelle krampft, rutschen alle mit in den Krampf. Und also ich denke, man ist je freier und entspannter man spielt auf dieser Position, desto besser auch für den Gesamtklang und für das Zusammenspiel.
Ja, klar. Klingt logisch. Jetzt haben wir natürlich eigentlich unserem Publikum schon viel über uns auch erzählt, was ja auch okay ist, weil das ist ja heute so unsere Pilotfolge. Da wollen wir mal so, das nächste Mal wird jemand anderes über sich erzählen.
Genau.
Und da wird sicherlich auch noch das eine oder andere, werden wir auch aus unserer Erfahrung wahrscheinlich dann noch zum Besten geben.
Ja, natürlich.
Aber jetzt kommen wir dazu, wie lernen wir natürlich am besten den Bielefelder Philharmoniker an sich
in?
Ja, das wollte ich gerade, ich suche gerade die Bielefelder Philharmonikerin an sich am besten kennen. Und ich habe so ein paar Fragen, die mir oft gestellt wurden. Ich dachte, ich stelle dir einfach schon mal welche.
Okay, ja.
Und wir fänden es aber total schön, wenn Sie dann natürlich erstmal den Podcast überhaupt hören oder ihr. Beim Podcast tut es man viel, aber ich finde, wir können beide alles an. So, wir sagen Sie und ihr.
Ja.
Kann sich jeder seins raussuchen. Wenn Sie einfach auch Fragen stellen. Also wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die gerne irgendwie uns zusenden, in die Kommentare schreiben unter dem Podcast. Und wir würden versuchen, die zu beantworten, beziehungsweise den Gästen zu stellen vielleicht.
Genau, also alles, was Sie schon mal wissen wollten über uns OrchestermusikerInnen, ob es jetzt persönlich ist zu uns oder zu unserer Rolle im Orchester oder über unseren Orchesteralltag. Wir sind froh über alle Fragen und beantworten die dann auch sehr, sehr gerne in einer der nächsten Folgen.
Okay, also hast du auch eine Frage für mich, oder?
Wir fangen mal an.
Okay, soll ich dir eine richtig fiese stellen, die du nicht beantworten kannst? Jetzt?
Ja.
Wie ist denn die Frauenquote im Orchester? Bin ich gefragt worden. Deswegen, das sind Fragen, die ich gefragt
wurde. Bei uns im Orchester?
Ja, wie ist die Frauenquote in Ihrem Orchester?
Ich würde sagen, rein geschätzt, über den Daumen gepeilt, ich kann es nicht, ich habe keine Zahlen zur Verfügung, würde ich sagen 70%.
Ja?
Ja.
Könnte schon sein, ne?
Ja.
Sind schon.
Also im Streicherbereich sind wir ja wesentlich mehr Frauen. Und Streicher sind nun mal auch die größte Gruppe. Da würde ich, im Streicherbereich würde ich sagen, sind es fast 80%. Und gut, ihr seid nun rein männlich. Und also im Holz ist gut durchmischt.
Wir haben ja, also immerhin beim Horn haben wir, eine Stelle ist ja im Moment noch offen, aber wir haben im Horn eine Frau, immer.
Schon immer gehabt, die Quotenfrau im Blech ist im Horn. Genau, aber sonst sind es nur Männer.
Und wir haben eine Praktikantin am Schlagzeug.
Und ihr habt eine Akademistin.
Oh, wir haben auch
Posaune.
Entschuldigung. Oh, ja, wir haben eine Akademistin. Posaune. Wir haben, glaube ich, nur Akademistinnen.
Außer einer in der Bratsche-Gruppe ist ein Akademist.
Genau,
sonst sind es da Frauen.
Genau.
Ja, genau.
Aber generell muss man sagen, wir haben auch wirklich relativ wenige Bewerbungen immer gehabt, wenn wir eine Stelle frei hatten im Blech.
Ja.
Von daher, das hatte, ich würde mal sagen, dass bei uns da sich keiner vorwerfen muss, dass wir da irgendjemanden benachteilt hätten oder sowas. Weil
es gibt wenige, aber es gibt natürlich da doch schon auch jetzt prominente Vorbilder, also auch bei Posaunen. Und Tuba ist, glaube ich, wirklich noch sehr männlich, ne?
Ja, aber es ist halt, ja, da gibt es auch wirklich wenige. Aber es ist halt Ruth zum Beispiel in Oldenburg.
Ah, die da gibt es eine Tubistin?
Ja, das ist eine Schülerin sogar von unserem Sven.
Ah.
Die hat hier bei den jungen Sinfonikern gespielt und sowas. Und die ist da im Orchester in Oldenburg.
In Oldenburg?
Ja,
lustig. Genau.
Und ich glaube, es gibt noch eine. Ich möchte jetzt keine Stadt nennen, weil ich es nicht genau weiß. Trier oder irgendwo gibt es noch eine.
Gibt es noch eine. Aber genau. Eben, es gibt zwei Tubistinnen Orchesterstellen. Ja,
das aber ist an sich bei Tubisten ist es natürlich, oder Tubistinnen, bei der Tuba ist es generell so, dass die haben sowieso echt blöd, weil es gibt halt immer nur einen. Das heißt, du kannst an zwei Händen schon fast abzählen, wie viele Tuba-Stellen in Deutschland überhaupt frei sind. Ja. Das heißt, die Aussichten, da eine Stelle zu bekommen, ist wahnsinnig gering. Da muss auch noch gerade einer in Rente gehen, ne?
Ja, klar, aber
das ist
trotzdem kein Argument dafür, dass es nur Männer sind. Aber ich glaube, es ist eine Tradition, weil körperlich ist es ja eigentlich kein Hindernisgrund, dass man sagt, das ist einfach so anstrengend und da können die Frauen nicht mithalten. Das ist ja Quatsch, oder?
Also ich würde sagen, es ist ein Vorteil, wenn du relativ groß gebaut bist, weil du wirklich viel Luft brauchst. Ne? Bei der Trompete zum Beispiel, das ist auch eine Frage, die die Leute immer stellen, brauchen sie viel Luft? Ja, das ist bei der Trompete jetzt auch nicht von Nachteil, wenn man viel Luft hat. Ne? Ich habe ein Lungenvolumen von 6 Litern. Ich glaube, normal haben die Leute so 3 oder so im Schnitt. Ja.
Okay, und es ist, weil du so eine Veranlagung hast oder weil du es so trainiert hast?
Nee, man trainiert das. Man trainiert das einfach von klein auf. Das wird größer. Ne? So. Aber bei uns geht es eigentlich, ja, das ist von Vorteil, weil dann kann ich länger irgendwas spielen, ohne Luft holen zu müssen. Aber wenn ich in eine Tuba reinspiele, macht das immer so weg. Und dann ist die Luft leer. Ne? Das heißt, wenn du natürlich so ein Lünkchen hast, weil du halt einfach, ob jetzt Mann oder Frau, einfach 1,40 Meter groß bist und ganz dünn, dann ist es halt normal, dass du halt da wirklich, eigentlich müsstest du nach jeder Viertel nachatmen. Mhm. Ne? Das heißt, es hat bei dem Instrument ist es schon so, dass es eine gewisse, gewisse Veranlagung schon gut ist. Ne? Das ist genauso wie wenn du dicke Finger hast und dann Geige spielen willst. Wenn du zu groß bist, ist es mit Geige schwierig.
Ja, aber ich meine, schau dir Oistrach oder Perlmann oder die ganzen großen Alten an. Die hatten auch so Wurstfinger und konnten es trotzdem. Also ich finde immer, das ist so ein bisschen Hilfskonstrukt. Also es ist auch nicht wahnsinnig hilfreich, wenn du kleine Hände hast bei einer Geige. Es ist eher hinderlich, muss man tatsächlich sagen.
Ja, also wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt unmöglich ist. Aber ich glaube, wenn du jetzt wirklich ins Extrem gehen würdest, ist bei Tuba, glaube ich, schon einfach hinderlich, wenn du zu klein und zierlich bist.
Ja, und du musst als Frau, wenn du im Blech, also das sind ja auch wieder nur vor allem Klischees und Vorurteile, sage ich mal, aber haben wir ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen wahrer Kern ist da ja schon dran. Also das Blech als Gruppe, das musst schon als Frau auch wollen, ja, da Teil zu sein. Oder du musst vielleicht auch so ein bestimmter Typ sein, also zu zart beseitet und zu empfindlich darf man nicht sein, man muss vielleicht auch mal einen Spruch abkönnen, einen blöden, oder das ist auch ein besonderer Typ, der das dann abkann, oder ändert sich das dann, wenn da eine Frau ist, dann...
Es ist jetzt nicht so, als wäre man irgendwie, müsste man da irgendwie, wir müssen uns jetzt hier benehmen oder sowas, ja. Aber ich finde auch generell nicht, dass wir, also da, wo ich gespielt habe, war das jetzt nicht irgendwie super bäuerisch oder sowas.
Das meine ich, ne? Nicht,
also
aber
es ist schon noch vernünftig, aber es ist, ja, du hast recht, es ist ein bisschen rauer, es ist ein bisschen mehr wie auf dem Bau manchmal.
Naja, aber es ist schon ein Unterschied. Du sagst es ja selber, der Konzertmeister war früher der natürliche Feind. Was sind denn dann, wie würdest du das denn beschreiben, den Unterschied zwischen Blech und Streicher jetzt im Extrem oder auch Holzbläser, sind ja auch völlig anderer Schlag.
Ihr seid schon ein bisschen mehr Künstler als wir.
Künstler?
Wir machen weniger Kunst. Das geht ja schon mit dem Bewegen los, wir bewegen uns nicht. Ne? Aber das liegt auch daran, dass wir könnten uns nicht so bewegen wie ihr manchmal oder wie so ein Holzblasinstrument, wie die sich bewegen, weil wir ja natürlich den Ansatz, also da würden wir keinen Ton treffen, da geht es schon mit los. Aber generell sind wir eher so, wir sitzen da hinten und
Aber wie spielt ihr dann zusammen? Muss doch auch einen Einsatz geben,
ja, oder? Ja gut, aber das reicht ja, wenn ich so ein bisschen was mache, ne? Da wissen die ja schon, wo es geht und dann
so. Gemeinsam atmen einfach.
Ja, und es sind viele im Blech, die vielleicht sogar einen anderen Beruf erlernen wollten oder sogar angefangen haben. Also die Automechaniker oder Elektriker oder sowas erstmal gemacht haben. Ne? Viele kommen aus kleinen Dörfern, das ist auch das Ding. Weil
viele kommen aus der Blasmusik.
Genau, ne? Du halt in so einem Dorf, hey, wie kommst du drauf, bei uns im 750-Einwohner-Dorf Geige zu lernen? Also nie im Leben kommst du da drauf, ne? Wenn du nicht irgendeinen Bezug dazu hast. Mhm. So ist das halt dann, da gehst du ins Blasorchester und dann machst du dann irgendwie so, weiß ich nicht. Ich habe Elektrotechnik dann irgendwie so gemacht erstmal und bin dann doch
zur Trompete.
Ja, habe gedacht, ich bin dann so, kannst du schon mal probieren.
Würdest du sagen, das ist dann eine andere Begabungslage? Warum hast du es dann gemacht oder ist es eine Begeisterung im Vergleich zu den anderen Kindern aus deiner Blasmusik? Warum hat es bei dir dann funktioniert? Ist es eine Begabungslage? Ist man besonders begabt für ein bestimmtes Instrument? Das frage ich mich manchmal, weiß ich eigentlich gar nicht.
Also es gibt einfach welche, die sind schon so, haben so eine Veranlagung für eine bestimmte Position und vielleicht auch ein bestimmtes Instrument. Das ist, glaube ich, von Vorteil, wenn du es mitbringst. Es gibt Leute, die steigen auf dem Fahrrad und können einfach Fahrrad fahren oder können besonders gut Inliner fahren oder weißt du wo, oder Schlittschuh. Ne?
So eine körperliche Begabung.
Genau, einfach. Was einfach so, das ist irgendwie so drin und das, ach ja, okay, weiß ich, wie es geht, so ungefähr. Ja. Ne? Und ich glaube, wenn du sowas natürlich hast, dann hast du da natürlich einen gewissen Vorteil. Das Problem ist nur, dass du halt auch oft dann relativ faul bist. Also ich war wahnsinnig faul. Meine Mutter hat immer, wir hatten so eine Paprika als Eieruhr und dann musste ich die immer stellen und dann musste ich halt irgendwie meine 15 Minuten Trompete üben und ich habe die immer so vorgestellt, weil ich keinen Bock hatte. Und das hat sie natürlich dann gecheckt und hat dann die Zitrone in der Küche auch noch nachgestellt. Dann hat er natürlich gemerkt, dass die Paprika viel schneller 15, ja, aber
ja gut, aber das ist ja bei allen Teenagern genau, so, dass man ja, da so, nur so begrenzt Bock genau, hat.
Aber ich hatte sowas, auch, hab auch im Studium mein Diplom eher im Kaffee trinken gemacht, weil ich einfach immer so, ja, das geht schon irgendwie. Ich glaube, dass du dann, wenn du wirklich viel üben musstest, dass du einfach dann aber dadurch auch gewisse Basics dann hast. Man kommt manchmal irgendwo auf ein Schützenfest und da kommt so ein Typ, und setzt sich neben nieder. Dich und du denkst so, okay. Ne, der hat nur wahrscheinlich aber echt keinen Bock, sich ins Studium zu setzen und einen ganzen Tag Heidenkonzert zu üben. Es wäre einfach nicht sein Ding. Und deswegen wird der für immer da eben der, aber der Held sein, weil der halt tierisch geil spielt. Ne? Und da sind Leute, da habe ich wirklich, also da habe ich Ehrfurcht vor, weil ich denke, das so muss man erstmal Trompete spielen. Ne?
Ja.
Das ist schon krass.
Ja, das gibt es im Vergleich dazu, sowas gibt es bei den Streichern nicht. Also das ist schon extrem voraussetzungsreich, da überhaupt bis zum Studium zu kommen und dass du dann, also gibt ja in dem Sinn keine Blasmusiken, vergleichbare Streicherensembles auf irgendwelchen Schützenfesten. Kommt nicht vor. Und du hast dann vielleicht mal Musikschulorchester und so, aber auch da brauchst du natürlich erstmal den Zugang, überhaupt dahin zu kommen, ein Streichinstrument zu erlernen. Also diese Form von selbstverständlichen, intuitiven Erlernen innerhalb einer Blasmusik oder Verein oder was auch immer, Posaunenchor, gibt es ja so viele Zusammenhänge, das gibt es für die Streicher nicht, das ist anders, ja. Vielleicht kommen wir da ja auch dahin, dass man versteht, warum auch die Stimmung anders ist bei den Blechbläsern als bei den Streichern. Ich glaube, überhaupt Streicher zu werden, ist wahrscheinlich bildungsbürgerlicher geprägt. Also das kommen aus anderen Zusammenhängen, aus anderen Haushalten, anderen Elternhäusern. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Kollegen, deren Eltern schon Berufsmusiker waren. Und genau, diese Schützenfestzusammenhänge, die gibt es bei den Streichern nicht. Und schon allein diese unterschiedliche Herkunft, ich meine, es gibt natürlich auch Blechbläser aus bildungsbürgerlichen Zusammenhängen, aber da gibt es einfach auch andere, also vielleicht ist die Durchmischung größer.
Ja.
Und deshalb ist auch die Atmosphäre und der ganze Habitus und alles, was dazugehört, ist wahrscheinlich ein anderer bei den Blechbläsern, auch aufgrund dieser Möglichkeiten der Zugänge. Die Zugänge für Streicher sind sehr viel enger, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Also ich finde es bei uns hinten eigentlich immer ganz lustig.
Unbenommen. Ich würde mal sagen, da geht es auf jeden Fall am lustigsten zu. Ihr habt ja auch genügend frei, das ist ja wieder der gleiche Punkt, ihr habt ja auch mehr Freiraum als wir, um überhaupt, da, also wir sind einfach immer mit Notenfressen beschäftigt, da hat keiner den Kopf, um noch, also wir machen auch Blödsinn, aber es ist schlicht viel weniger Raum dafür da, weil man sich doch konzentrieren muss, und man hat natürlich den Dirigenten vor der Nase, das ist wie in der Schulklasse hinten.
Das stimmt.
Hinten hat man ein bisschen mehr Narrenfreiheit als direkt beim Lehrer vorne, direkt vor dem Pult.
Ich habe auch in der Schule schon immer hinten gesessen.
Ja, siehst du.
Im Bus.
Im Bus.
Ja.
Ja, es ist überall das Gleiche.
So wird auch immer die Blechbläser immer hinten gesessen.
Ja, klar.
Das, irgendwie ist das so.
Das gehört so.
Genau. Ja, ja, gut. Okay. Ja. Ja, so ist das. Ich hab noch eine Menge andere Fragen, aber wir können die im Prinzip diese Fragen auch ein anderes Mal stellen. Wie gesagt, vielleicht kriegen wir noch welche dazu, das wäre cool.
Ja, hast du denn die Frauenquote, hast du die eruiert oder war das jetzt nur so ins Blaue?
Ich wollte sie eigentlich noch eruieren und habe es vergessen. Aber ich verspreche es, wir werden es einmal ausrechnen.
Ja, wir lassen, genau. Das.
Wir lassen es einmal ausrechnen.
Wir lassen es im Orchesterbüro einmal aus.
Die freuen sich. Ja, das
kriegen wir schon. Das ist eine ganz einfache Rechnung, hin. Das haben wir ja ganz schnell gemacht. Ja.
Genau.
Genau. Hast du Vorbilder, Idole?
Trompete jetzt?
Mhm.
Nicht so als Person, glaube ich nicht. Also ja, klar, man findet natürlich irgendwie den besonders toll, weil der das und das so und so spielt und so weiter und so fort. Und natürlich haben meine Professoren mich geprägt. Und ich muss sagen, ich war mal mit 14 oder so in Starlight Express. Und dann geht es am Anfang so los, dann redet so ein Kind, bling, bling, bling und so. Und dann geht es plötzlich, diese Trompete. Und ich hatte sowas noch nie in meinem Leben vorher gehört. Ich kannte nur Blasorchester und so und wie das da klingt. Dieses Gefühl, wie es meinen ganzen Körper Gänsehaut durchgezogen hat und ich gedacht habe, ich möchte so Trompete spielen können. Und deswegen hat sich dieses Musical-Crossover-Ding, das ist total drin geblieben, weil das so ein bisschen so mein Klang war, den ich, glaube ich, total gut fand und so. Und das ist natürlich in der Sinfonie, also das kannst du im Sinfonieorchester jetzt nicht, in der Sinfonie nicht machen, ne? Oder in der Oper. Da musst du schon ein bisschen weicher klingen und so, weil das würde wirklich nicht passen, ne? Okay. Dadurch müssen wir sehr viel mit Material arbeiten. Ne? Ich habe ganz andere Mundstücke und teilweise auch andere Trompeten, eben wenn ich in der Klassik spiele. Und wenn ich jetzt Crossover spiele und Jazz, wechsle ich nicht nur das Instrument, was man eh macht. In den deutschen Orchestern spielen wir oft die deutsche Trompete, die klingt ein bisschen runder, ein bisschen weicher, mischt sich ein bisschen besser weg.
Okay.
Und dann bei Musical, Crossover und so weiter, Jazz, Big Band und so weiter und so fort, da gerade an der ersten Trompete sollte das heller klingen. Geigen gibt es nur eine?
Ja, es gibt im Prinzip nur eine Stimmung und jede Geige ist anders. Du hast ja nicht sowas von Bauart XY und dann gehst du und guckst, das funktioniert so nicht.
Ja, aber ihr spielt beim Musical die gleiche Geige wie?
Wir spielen immer die gleiche Geige. Wir haben je nach Repertoire verschiedene Bögen tatsächlich. Das ist je älter, je weiter man zurückgeht, desto unterschiedlich ist die Bauart. Und da gab es natürlich auch andere Bauart in den Geigen. Das benutzen wir nur im Sinfonieorchester überhaupt nicht. Und das heißt, wir haben im Prinzip ein Instrument, wobei das ist auch ein bisschen Typsache. Es gibt es bei euch, glaube ich, auch, oder? Es gibt Leute, die haben 20 Trompeten und andere immer nur eins. Aber hast du immer dasselbe Mundstück eigentlich?
Nee. Also ich wechsle die Mundstücke allein schon für den Klang. Und natürlich passen auch nicht alle Trompeten, alle Mundstücke gut auf eine Trompete, je nach Mensur und so weiter und so fort. Aber dann ist bei uns ist ja extrem, wir haben halt Kornette, Flügelhörner, wie gesagt, verschiedene Bauweisen, A, B, C-Trompete, D-Trompete, S-Trompete, hoch A, hoch B, also Piccolo-Trompete, die virtuose Bach-Trompete, wie es der Volksmund nennt oft. Und Barock-Trompeten haben wir auch natürlich für ne? Und da ist es halt bei uns so, dass so ein Weihnachtsort heutzutage ja ein Halbton höher ist. Also das ist schon schwer. Und wenn man es dann auf Barock-Trompete in der heutigen Stimmung spielen würde, wäre es noch ein Halbton höher praktisch. Da gibt es dann natürlich dann
Grenzen.
Genau.
So, jetzt haben wir ja ganz schön viele Fragen schon behandelt. Vielleicht können wir noch einmal eine Aussicht geben darauf, was kommt. Wir haben fürs Jubiläumsjahr geplant, in jedem Monat eine Podcast-Folge zu veröffentlichen und jedes Mal einen Gast einzuladen, also eine Kollegin, einen Kollegen. Und dann werden wir uns zu dritt ein bisschen unterhalten über die Person, die dann da ist. Wir wollen versuchen, möglichst verschiedene Blickwinkel auf dieses Orchester einzufangen. Das wird sicher sehr spannend, auch ganz anders als wir es erleben, haben völlig andere Hintergründe, andere Aufgaben, andere Sichtweisen, auch andere Herausforderungen im Alltag und jeder geht damit individuell um. Da bin ich eigentlich selber total gespannt, weil ich habe jetzt bei dir schon wahnsinnig viel dazugelernt und neu erfahren über, wie ist das für die Trompeten und bin auch da total gespannt auf die ganzen Personen, die man ja in einer bestimmten Funktion kennenlernt, auch im Alltag. Das ist ja, jeder ist so in seiner Bubble, man hat so seine Leute um sich rum, mit denen, ich meine, wir in der ersten Geigengruppe hängen auch immer zusammen, ihr Blechbläser hängt immer zusammen und irgendwie ist es ja wie in der Schulklasse, man hängt in seiner Clique und mit den anderen unterhält man sich in der Regel erstmal nicht, weil man dann in der Pause geht man in die Kantine, trinkt Kaffee und bleibt unter sich so ein bisschen.
Ja, stimmt.
Und
also nicht, aber
nicht, weniger. Aber weniger und ich freue mich da total drauf, dann auch die Kollegen mal vielleicht nochmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen und zu erfahren, wie die mit ihren Herausforderungen umgehen, was die in ihrem Alltag vielleicht sonst noch für lustige Sachen machen.
Genau. Ja, cool. Dann sehen wir uns nächsten Monat wieder.
Wir sehen uns wahrscheinlich vorher wieder
im Dienst. Wir sehen uns vorher wieder.
Genau, aber wir hören uns wieder in einem Monat. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Tschüss. We'll be right back.